Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthoff.
Ja, hallo Carsten, grüß dich. Hast du die Fights am Wochenende genossen und auch unsere lieben Zuhörer? Ich hoffe, auch ihr habt alle die Kämpfe sehen können am Wochenende. War ja pickepacke voll auf The Zone mit 3 Titelkämpfen. Mega spannenden Titelkämpfen, so wie ich das empfunden habe. Bin gespannt, wie deine Analyse aussieht und wie dir die Kämpfe am Wochenende gefallen haben.
Ja, ich muss natürlich gleich vorab sagen, wenn es um die Prognosen ging, klar, ich habe irgendwas erzählt von Max Holloway, Submission und so weiter, habe ich im Endeffekt auch nur gesagt, weil ich dachte, dass es im Endeffekt was anderes sein soll. Ich habe in meinen Videos ja gesagt, Volkanovski macht das durch Decision. Über diese Decision können wir übrigens nachher auch gerne noch reden. Ich würde einfach mal anfangen bei, Paige VanZant gegen Amanda Ribas. War ein solider Fight von Amanda Ribas. Paige VanZant wird jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, zu Bellator gehen. Einfach woanders hin, weg von der UFC. Ich denke, das war dann ihr Schlussfight.
Ja, war ein cooler Submission-Sieg für die Brasilianerin. Hat sie gut gemacht. Den Arm auf Viertel nach 8 gedreht. Und da war dann kein Rauskommen mehr. Also ein schöner Sieg für die Brasilianerin. Dana White war ganz angetan.
Ja, dann hatten wir Rose Namajunas versus Jessica Andrade und das war so der erste Fight, auf den alle Leute Bock hatten am Abend. Und es ist natürlich auch schwer. Ich fand Rose ein wenig schwächer als im ersten Fight. Ich fand sie nicht so stark wie im ersten Fight. Und vor allem, je länger dieser Fight ging, desto mehr Sorgen habe ich mir gemacht.
Ja, ich finde, Jessica Andrade hat eine sehr, sehr starke dritte Runde gehabt. Hat brutale Haken geschlagen, war sehr selbstbewusst. Auch am Anfang hat sie sehr viele Maid-Bewegungen gemacht im Oberkörper, war aggressiv vom Kampfstil her. Man musste sich zwischendurch schon ein bisschen Sorgen machen, weil du hast es treffend gesagt, Namajunas war nicht so stark wie im ersten Kampf. Wobei, das ist natürlich jetzt auch wieder eine Phrase, das so zu sagen, weil da hat sie halt verloren und diesen Rückkampf, jetzt hat sie gewonnen. Aber man hat schon gemerkt, dass sie länger nicht gekämpft hat und dass sie sehr großen Respekt hatte. Sie hat den Kampf jetzt gebraucht, um da wieder reinzukommen. Aber alles in allem war das schon gut von ihr, was sie gemacht hat. Technisch sehr gutes Boxen, sehr gute Beinarbeit, viel bewegt. Und beide haben in dem Kampf wirklich ein hohes Tempo gezeigt. Also es waren 3 Runden, die sehr abwechslungsreich waren, die spannend waren. Und dass es ein harter Kampf war, hat man dann auch zum Schluss am Gesicht gesehen von Namajunas. Die Nase sah bös aus, das Auge war zugeschwollen. Es war schon ein sehr harter Frauenkampf.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es für Thug Rose weiter? Vielleicht ein dritter Fight gegen Joanna Jędrzejczyk? Vielleicht ein Titelfight gegen Weili Zhang? Also ich glaube, da gibt es einige Optionen und einige sehr, sehr spannende Optionen.
Weili Zhang wäre eigentlich das Ding, was kommen sollte, wäre so mein Wunschkampf. Aber Weili Zhang ist nochmal eine andere Hausnummer. Mit der Leistung, die man jetzt am Wochenende gesehen hat, wird sie meiner Meinung nach eine Weili Zhang nicht schlagen können. Dafür ist sie einfach noch zu hart und zu brutal und technisch genauso gut wie Namajunas. Aber auf alle Fälle spannend und ich denke aber auch, dass sie nochmal eine Schippe drauflegen kann. Weil sie hat, wie gesagt, diesen Kampf gebraucht. Ich denke schon, dass die Niederlage sie auch mental stark getroffen hat.
Ja, schwierig. Schwieriges Thema, wie es mit ihr weitergeht. Aber auf jeden Fall, denke ich, Thug Rose wird, denke ich, nochmal einen Titelfight bekommen. Ja. Sie muss aber auch wieder reinfinden, das stimmt auch. Also man hat schon gesehen, dass sie etwas anders gewirkt hat als im ersten Fight gegen Andrade. Aber ja.
Ja, oder auch anders gewirkt halt als in den Kämpfen gegen Joanna.
Ja, genau, absolut. Ich meine, sie hat Joanna im ersten Fight nach 1, 2, 3 Minuten ausgenockt.
Brutal.
Das war da Wahnsinn.
Hat sich nicht mehr nachgesetzt, war aggressiver, war,
ja, genau.
War mutiger, war, hat mehr Entschlossenheit nach vorne gezeigt.
Ja. Ja, gut, dann kommen wir auch zum ersten Titelfight des Abends. Jose Aldo versus Piotr Jan und da habe ich ja im Vorfeld gesagt, Mensch, ich glaube, Jose Aldo ist zu erfahren, um gegen Jan zu verlieren. Andererseits müssen wir mal zurückdenken, Jose Aldo hat die 5 Runden-Fights immer vermieden, er wollte nie das Main-Event sein gegen Renato Moicano und Jeremy Stephens, er war immer im Co-Main, Nee, Main Event, und das war kein Zufall. Er wollte bewusst nur 3 Runden kämpfen. Und auch hier waren meine Bedenken, okay, Jose Aldo kann das Ganze gewinnen, aber nicht, wenn das Ganze über 3 Runden geht. Das hatte ich, meine ich, auch im YouTube-Video so gesagt. Und leider kam es dann auch so, man hat doch anfangs ein bisschen diese Bodyshots und diese Legkicks vermisst, die er dann zwar gezeigt hat, aber dann auch wieder doch nicht. Und Peter Jan auf der anderen Seite war konstant. Der hat konstant performt und ist nicht mit den Runden schwächer geworden, sondern gleich stark geblieben, hatte man das Gefühl. Das heißt, Peter Jan war in der ersten Runde genauso flink wie in der vierten. Und das war dann doch der ausschlaggebende Punkt, denke ich.
Ja, du hast es schön gesagt. Also im Vorfeld, ich hatte ja vorausgesagt, dass der Russe unheimlich stark ist und dass ich davon ausgehe, dass er gewinnt. Es ist dann auch so eingetroffen, was mir natürlich leid tut für Jose Aldo, weil ich bin ein Aldo-Fan. Ich habe alle seine Kämpfe gesehen, verfolge ihn schon seit vielen Jahren. Und er ist eigentlich noch relativ jung, Mitte 30, ich glaube 33 irgendwas, also nicht so alt. Aber man hat trotzdem schon das Gefühl, dass er älter wäre. Er ist unheimlich lange schon dabei. Er hat schon unheimlich viele Kämpfe auf dem Buckel. Und das merkt man jetzt, glaube ich, doch schon mit den Jahren, dass er einfach schon da Substanz gelassen hat. Ich finde, er sah unheimlich gut aus, mega austrainiert. Er sah körperlich überlegen aus, dem Russen überlegen aus. Er hat also wirklich einen harten Weightcut gemacht. Man hat das gesehen, tiefe Einschnitte in der Muskulatur, runde, volle Schultern. Also rein optisch, körperlich hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Aber rein vom Kämpferischen her, schaut man sich alle 5 Runden an, hat man dann doch gesehen, wie er, wie du das eben schon treffend gesagt hast, wie er ab der 4. Runde definitiv langsamer wurde und man gemerkt hat, jetzt geht ihm so ein bisschen der Akku leer. Hinten raus hat der Russe ja keine Federn gelassen. Man hat das Gefühl gehabt, der wäre in der 4. Runde noch in der 1. Runde. Und bei Aldo hat man halt gemerkt, er wird langsamer, er hat etwas müde gewirkt, auch die Aufmerksamkeit ist etwas schlechter geworden. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Die 1. Runde hat ja spannend schon angefangen. Da war Aldo dann auch schon mal kurzfristig am Boden, wo man schon gesehen hat, was der Russe drauf hat, was Jan drauf hat. In der 2. Runde fand ich das eigentlich ausgeglichen. Beide haben sehr schöne Kombis geschlagen. Aldo hat schön zum Körper gearbeitet und das hat mir schon gut gefallen. Auch wenn ich dran denke, wie der früher Kombinationen abgeschossen hat, was für Low-Kicks Aldo abgeschossen hat. Aldo, seine Gegner, konnten nach den Kämpfen in der Vergangenheit keinen Schritt mehr laufen. Eine Raya Faber hat danach Krücken gebraucht für mehrere Tage. Und das hat mir einfach gefehlt, dieses Kombinieren zwischen oben und unten. Das hat Aldo früher noch häufiger gemacht und effektiver gemacht. Ich finde, er hätte seine Kicks mehr einsetzen müssen. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Dann die 3. Runde war wieder unheimlich stark vom Russen. Da die Rechte war einmal voll drin, das hat schon bös eingeschlagen. Aldo hat zwar wieder gute Körperhaken gemacht, aber insgesamt war der Russe doch überlegen. Und ja, auch die 3. Runde ging ganz klar wieder an den Russen.
Ja, eigentlich perfekt zusammengefasst. Jetzt stellt sich nur noch die eine Frage, die letzte Frage. Wurde der Kampf zu spät abgebrochen? Ich persönlich glaube, dass Jose Aldo definitiv Schläge einstecken musste, die er eigentlich nicht hätte einstecken sollen. Das war doch schon sehr brutal da auf dem Boden. Wahrscheinlich wirkt es aber auch so, wenn man einfach sieht, wie dieses Blut da auf dem Octagon-Boden immer größer wird. Ja. Das heißt, starkes Ground and Pound von Peter Jan, zu spät extrem abgebrochen.
Extrem stark, vor allem auch konditionell. Der hat ja zum Schluss noch draufgehauen in der 5. Runde am Boden, als hätte er gerade angefangen zu kämpfen. Hast du das gesehen? Der hat da drauf gedrümmert, das hat ihn gar nicht gestört. Und er hat in der 4. Runde schon Aldo am Boden gehabt, hat da schon harte Treffer gelandet, Uppercut hat Aldo geworfen. Also in der 4. Runde hat er schon Vollgas gegeben. Und in der 5. Runde hat man keine Müdigkeit gesehen. Ja, war der Kampf jetzt zu früh abgebrochen? Es ist ein Titelkampf. Es geht um viel. Auch für Jose Aldo ging es um viel. Hätte man da vielleicht zu früh abgebrochen, hätte er sich vielleicht beschwert. Ich hoffe oder meine auch gesehen zu haben, dass der Kampfrichter auch mit denen gesprochen hat.
Ja,
Also in dem Fall
definitiv.
natürlich mit Aldo. Ne? Also hat Kontakt gehalten und deswegen wäre mein abschließendes Urteil gewesen, nein, es war nicht zu früh abgebrochen. Der Kampfrichter hat Kontakt gehalten zu Jose Aldo und hat das, glaube ich, so gut gemanagt. Wie du schon sagst, das Blut, ja, der Aldo hat natürlich stark geblutet, das sieht dann immer unheimlich brutal und ekelhaft aus. Aber die Verletzungen waren, glaube ich, noch in einem Rahmen, wo es nicht eskaliert ist. Also, ja, ich finde es okay, wenn man so einem Champion noch die Chance gibt, aus der Situation rauszukommen. Kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich nehme da jetzt nicht in Anspruch, dass meine Meinung die einzige richtige ist. Ich fand es aber in Ordnung so vom Kampfrichter. Fand ich okay.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Co-Main-Event. Max Holloway versus Alexander Volkanovski lieferten sich eine 5-Runden-Schlacht und ganz ehrlich, genauso wie im Vorfeld schon gesagt worden ist, konnte man diesen Kampf eigentlich mit einem Münzwurf entscheiden, weil beide einfach gleich stark sind. Beide hätten diesen Kampf gewinnen können und auch hier gibt es wieder eine Riesendiskussion. Eine Diskussion, in welcher Teil 1 sagt, okay, das ist eine Robbery. Teil 2 sagt, hey, nein, Volkanovski hat eindeutig gewonnen. Ich denke, es ist klar, dass die meisten einsehen, dass der Kampf sich wohl in der dritten Runde entschieden hat, beziehungsweise dass die dritte Runde diesen Kampf entschieden hat. Denn da sagt der eine Teil, Holloway hat gewonnen, der eine Teil sagt, Volkanovski hat gewonnen. Es gab einen Judge, der Holloway die 5. Runde gegeben hat. Deshalb war es auch eben eine Split Decision. Weil ein Judge eben Holloway die 5. Runde gegeben hat und aber die anderen Judges haben alle Volkanovski in der dritten Runde vorne gesehen. Aber klar, Holloway hatte die ersten 2 Runden, Volkanovski hatte die letzten 2 Runden. Und unfassbar schade für einen Max Holloway, der sich scheinbar sehr gut darauf vorbereitet hat, der wirklich viel, viel besser mit dem Stil von Volkanovski klargekommen ist als noch im ersten Kampf. Holloway sah viel besser aus, er kam viel besser zurecht, auch mit der Größe und so weiter von Volkanovski, aber leider hat es da nicht gereicht.
Ja, also ich finde, Holloway hat einen sehr, sehr starken Kampf gemacht. Ich habe auch schon in einem anderen Podcast gehört, dass Holloway nicht so gut gewesen wäre wie früher und dass er schlechter wäre als früher. Ich habe das anders empfunden. Ich denke, die Leistung muss auch immer gemessen werden am Gegner. Volkanovski ist ein sehr starker Gegner. Den muss man erstmal kämpfen. Man sieht es an seiner Fight-Statistik, man sieht es aber auch an dem Stil, wie er kämpft. Unheimlich, ja, schneller, flinker, dynamischer Kämpfer, der brutale Haken schlägt. Und da muss man halt auch erstmal dementsprechend gut aussehen. Ich finde, Holloway hat einen super Kampf gemacht. Er hat viel mit Kicks gearbeitet. Gut, ich als alter Kickboxer habe natürlich den einen oder anderen Kick da ein bisschen kritisieren wollen oder müssen, weil er hat einfach nicht genug Power reingesetzt, nicht die Hüfte so richtig drin gehabt. Also da habe ich manchmal so gedacht, ah, wenn er da jetzt ein bisschen mehr und hin und her, dann hätte man da noch mehr draus machen können. Aber man hat ja in der Anfangsphase gesehen, wie gut Holloway gearbeitet hat. Wenn man die erste Runde sieht, mit einem High Kick hat er da Volkanovski schon zu Boden geschickt. Wenn da ein bisschen mehr Power drin gewesen wäre, hätte das vielleicht schon das Ende sein können. Er hat dann nochmal einen schönen Spinning Back Kick getroffen. Also er hat da schon flexibel gearbeitet von Techniken her. In der zweiten Runde hat er mit einem Uppercut Volkanovski zu Boden geschickt, also eine wunderschöne Boxtechnik. Also ich denke, man kann unumstritten sagen, dass Holloway die ersten beiden Runden deutlich gewonnen hat. Und ich muss gestehen, ich habe direkt nach dem Kampf sofort gesagt und gepostet auf Instagram, für mich ist Holloway der Sieger. Ich habe allerdings eben, das muss ich auch zugeben, ich bin noch hier aktuell im Fitnessstudio bei mir, habe eben gerade 1 Stunde Cardio-Training gemacht und habe in dieser Cardio-Trainingszeit mir den Kampf nochmal angeschaut. Also ich habe praktisch vor wenigen Minuten mir den Kampf nochmal im Detail angeschaut. Ich habe mitgepunktet, habe also wirklich versucht, die Punkte genau zu verteilen, wer hat wo einen Treffer gemacht. Und du hast es eigentlich sehr schön gesagt, es hängt so ein bisschen an der dritten Runde, je nachdem, wie man die dritte Runde geben möchte. In der 5. Runde als Beispiel habe ich Volkan vorne. Für mich haben beide im Striking die gleiche Trefferzahl gelandet, aber Volkanovski hat halt die 2 Takedowns gehabt. Auch wenn er aus diesen beiden Takedowns sich jetzt keinen Vorteil holen konnte, weil Max Holloway schnell wieder auf den Beinen war, hat er trotzdem die beiden Takedowns gelandet. Und wenn man jetzt das Striking, die beiden Treffer sich anschaut, oder beide Trefferleistungen anschaut, die haben beide ungefähr gleich viele Treffer gelandet. Also Runde 5, klar, für Volkanovski. In der vierten Runde war die Takedown-Defense von Holloway gut, aber trotzdem ein Takedown an Volkanovski. Und er hat auch ein paar gute Haken drin gehabt. Also die vierte Runde war für mich relativ knapp. Auch Holloway hat Treffer gehabt. War auch so ein Kipp-Ding. Aber bezieht man den Takedown mit ein, muss man hier auch wieder sagen, okay, Volkanovski hat die vierte Runde gewonnen. Ja, und dann sind wir wieder bei der dritten Runde. Genau das, was du eben angesprochen hast. Boah. Sehr ausgeglichen, das Ding. Man kann die Runde auch einem Holloway geben, man kann die Runde einem Volkanovski geben. Also so gesehen ist es eigentlich keine Robbery, also kein so großes Fehlurteil.
Kein unverdienter Sieg, genau.
Nein, man kann es einfach unterschiedlich bewerten. Das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach, ich hätte den Sieg Holloway gegeben, aber man kann jetzt nicht sagen, dass wenn jemand den Sieg Volkanovski gibt, dass der jetzt blind ist oder dass es eine totale Fehlentscheidung war. Es ist halt ein enges Ding gewesen. Wie gesagt, für mich, mein Sieger wäre Holloway gewesen, aber die Kampfrichter haben es anders gesehen. Ich weiß nicht, wie hast du es letztendlich gesehen? Wie hättest du gewertet als Kampfrichter?
Ja, schwierig. Das Problem ist einfach, dass ich jemand bin, ich poste zwischen den Runden immer was bei Insta, ich gucke immer, was bei Twitter passiert. Das heißt, man wird da automatisch beeinflusst. Wenn dann Leute mir schreiben, hey, das Holloway hat gewonnen, und ich bei Twitter lese, dass die Leute schreiben, Holloway hat gewonnen und so weiter, dann ist das halt so, dass ich mir unterbewusst dann denke, ja, okay, ja, stimmt eigentlich, Holloway hat es gut gemacht, und dann wundere ich mich, hey, was, wieso hat jetzt Volkanovski gewonnen? Das heißt, wenn man zwischen den Runden dann immer noch ein bisschen auf Social Media unterwegs ist und so weiter, dann kriegt man auch einen falschen Eindruck. Auch immer je nachdem, was die Kommentatoren sagen. Denn auch die Kommentatoren haben natürlich Einfluss auf die eigene Meinung.
Ja.
Ne? Und deshalb empfehle ich jedem, der jetzt, sagen wir mal, diesen Kampf nochmal werten möchte, zum Beispiel Holloway vs. Volkanovski, gerade die dritte Runde nochmal anzuschauen, aber ohne Ton. Komplett ohne Ton. Und dann nimmt man diesen Kampf schon ganz anders wahr, wenn man wirklich nur darauf achtet, okay, wie viel Schaden fügt der eine dem anderen gerade zu, wie gut trifft er und so weiter, wer hat die Octagon Control. Man bekommt ganz andere Ansichten, wenn man sich einen Fight oder eine Runde eben ohne Ton anschaut. Deshalb, falls da jemand noch, ja, es dauert ja nicht lang, ne, 5 Minuten im Endeffekt, Zeit hat, geht auf The Zone, schaut es euch nochmal an, komplett ohne Ton, konzentriert euch und naja, vielleicht gibt es dann die einen oder anderen, die dann ihre Meinung ändern oder ihre eigene Meinung dann nochmal bestätigen und sagen, ja, genau deshalb habe ich das so und so gesehen. Oder sie sagen, okay, stimmt, eigentlich war Volkanovski ja doch besser. Das heißt, das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit. Wollte ich noch machen, aber ich kam nicht mehr dazu. Aber dass alle, die mal diese Erfahrung machen wollen, sage ich mal, sollten es wirklich mal probieren.
Ja, das hast du super gesagt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns halt als Zuschauer auch sehr, sehr schnell beeinflussen lassen von dem, was im Moderatorenteam so erzählt wird, geredet wird. Und was halt auch noch hinzukommt, was wir auch nicht vergessen dürfen. Ich weiß nicht, wie viele von unseren Zuhörern schon mal live bei einem Käfigkampf dabei waren. Live sehen halt Treffer auch nochmal anders aus als vom Fernseher. Die hören sich anders an. Die sehen anders aus. Man hat eine ganz andere Perspektive, wenn man live schaut und am Käfig sitzt, als wenn man zu Hause sitzt und dann nochmal Zeitlupen präsentiert bekommt, verschiedene Winkel präsentiert bekommt. Denkt dran, wenn ihr da live am Käfig sitzt, habt ihr diese unterschiedlichen Winkel nicht. Ihr habt nur einen Platz, von dem aus ihr diesen Kampf seht, und nicht so luxuriös wie zu Hause auf dem Sofa, wo dann in jeder Ringpause auch nochmal in Zeitlupe einem alles eingespielt wird. Das heißt, es ist zu Hause am Fernseher auch wesentlich leichter, Punkte zu verteilen, als wenn ihr live am Käfig sitzt und ihr müsst schnell auf eurem Zettel eure Notizen machen, eure Punkte verteilen. So ein Kampf bekommt dann eine andere Dynamik und vermittelt auch einen anderen Eindruck. Das sollte man an der Stelle auch nicht vergessen, wenn wir da auf den Kampfrichtern rumhacken etc. Das sieht nochmal ganz anders aus dann.
Exakt.
Und du warst ja auch schon live dabei, ohne dass wir jetzt
Ja.
wieder mit Marc anfangen wollen, ne?
Ja,
Aber.
ich habe den jetzigen Bantamgewichts-Champion Peter Jan damals in Prag live
Ja, genau,
gesehen.
da
Also, was man auch
schließt sich
dazu.
der Kreis. Aber ist doch so, Carsten, oder? Du hast doch auch
Ja.
da im Käfig gesessen. Es ist doch eine
Ja.
Schlagwirkung, alles. Es kommt ganz anders rüber.
Natürlich. Ich denke auch, dass, also jetzt ohne Witz, dass da Kämpfe, die habe ich dort gesehen, die fand ich total spannend. Wahrscheinlich hätte ich auch am Fernseher mir gedacht, okay, boah, es ist gerade langweilig. Aber
Ja.
über langweilige Kämpfe kommen wir gleich noch zu sprechen.
Oh, stark, stark. Da merkt man die Erfahrung eines YouTubers, eines
Genau.
erfahrenen
Nein,
Moderators.
aber das stimmt. Man nimmt das alles anders wahr. Vor allem, man sitzt halt nur auf diesem einen Platz. Man hat
Ja.
nicht schöne 360-Grad-Kamera, wo
Ja,
man dann
ja.
alles sieht und jetzt die Position und dann die. Und vielleicht entgehen einem dann auch mal die Dinge, aber deshalb sitzen die Judges auch nicht alle nebeneinander. Und genau deshalb gibt es auch drei Stück.
Ja. Und ich finde drei noch relativ wenig.
Ja.
Wenn man mal schaut, als ich als Kind angefangen habe, als Kind habe ich mit Taekwondo angefangen. Und selbst beim Taekwondo hatten wir schon bei den großen Kämpfen fünf Kampfrichter. In jeder Ecke einen, plus einen in der Mitte. Fünf. Und wir sind hier bei der UFC, bei dem Nonplusultra im Kampfsport. Und da werten drei Kampfrichter, also ähnlich wie beim Boxen auch. Das ist eigentlich nicht viel. Und da können halt auch mal, ja, solche Urteile zustande kommen, die dem einen oder anderen dann vielleicht nicht gefallen.
Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich zu besagtem langweiligen Kampf kommen. Und ich muss dann natürlich gleich vorab sagen, ich habe das auch in meinem Video gesagt. Ja, ich fand Masvidal gegen Usman langweilig. Ja, Grappling und Clinchen gehört zum MMA dazu. Aber ich ziehe da gerne mal den Vergleich mit dem Fußball. Im Fußball gibt's auch diese typische die Verteidigung ins Tor stellen, ich weiß, wie nennt man das? Die Bus ins
Ja, wenn die, man
Tor-Taktik
sagt
oder
das so,
so.
wenn die hinten dicht machen,
Ja,
sich alle hinten reinstellen und nicht nach vorne spielen wollen.
genau. Das kann gerne mal effektiv sein, da machst du einen Konter und dann machst du ein Tor und gewinnst das Spiel.
Man will das Spiel
War, ja,
verwalten, man will das so nach Hause schaukeln, ne?
genau. War das jetzt spannend? Nein, es gibt langweilige Fußballspiele. Und ja, auch dieses Dichtmachen gehört im Fußball dazu, aber trotzdem kann man Fußballspiel langweilig finden. Genauso kann ich es langweilig finden, wenn die Highlights in Usman vs. Masvidal zwei Headbutts waren. Und diese Toe-Storms und diese Schulterstrikes, das war für den Zuschauer, für die allermeisten Zuschauer nicht spannend. Und das ist nochmal ein essentieller Unterschied zwischen dem, was Usman gemacht hat und dem, was Khabib macht. Wir erinnern uns an Khabib vs. McGregor. Auch da haben viele gesagt, langweilig. Aber der Unterschied ist, Khabib hat McGregor Schaden hinzugefügt. Wirklich. Wahnsinniges Ground and Pound. Ja, der hat da auf McGregor eingeschlagen, hat mit ihm geredet, hat gesagt, let's talk. Das war nicht langweilig. Dasselbe mit Dustin Poirier. Khabib schlägt seine Gegner am Boden. Khabib sucht eine Submission.
Richtig,
Aber
jetzt hast du
diese,
es gesagt.
ja, aber,
Khabib sucht das Ende. Er will den
genau.
Kampf zu Ende bringen. Den Eindruck habe ich bei Usman nicht gehabt. Der wollte den Kampf nur verwalten.
Genau. Und das ist halt das Langweilige. Wenn es nur Tritte auf den Fuß von Masvidal gibt, zwei Headbutts aus
Diese
Versehen und
Stampftritte, ich hasse ja diese Scheiße. Da geht es ja nur darum, dem anderen den Fuß zu brechen, dass der nicht mehr laufen kann. Aber ich hasse diese Stampfdinger. Ah, ganz widerlich.
ja, eben. Und deshalb, ja, es war ein furz langweiliger Fight in meinen Augen, einfach weil Usman da irgendwie keinen Bock hatte, Schaden zu machen, den Fight zu finishen, sondern einfach 5 Runden lang oder 4 Runden, Entschuldigung, die erste Runde war ja noch relativ spannend, 5 Runden lang Geklinsche am Cage. Das war, er hat keinen Finish gesucht, er wollte den Kampf nicht beenden und deshalb, ich weiß nicht, also Fans hat er sich damit keine gemacht, Masvidal auf der anderen Seite. Naja, Masvidal wird immer noch gelobt, dass er eingesprungen ist, während Usman sehr viel Kritik einstecken muss.
Ja, ich bin da deiner Meinung. Natürlich wird jetzt ein schlauer Kämpfer wird sagen, ja, er hat das gemacht, was er machen muss. Das war halt sein Kampfplan. Den hat er voll durchgezogen. Aber letztendlich hat er sich dem Kampf auch nicht gestellt. Ich hätte mir da gewünscht, dass wenn solche Situationen sind, wo der Kämpfer den anderen nur festhält und die Zeit praktisch rumbekommt damit, dass da halt viel eher unterbrochen wird, dass da gesagt wird, pass auf, das Clinch-Ding, das machen wir auseinander hier. Ich finde, Masvidal hat relativ gut mitgehalten, was das Ringen betrifft, etc. Er hat es eigentlich gut gemacht für seine Verhältnisse gegen so einen starken Ringer wie Usman. Aber man hat halt deutlich gemerkt, dass Usman, ja, er wollte halt absolut kein Risiko eingehen. Er wollte einfach nur den Kampf irgendwie rumbekommen. Er hat auf Sicherheit gearbeitet. Er hat halt seine Taktik hundertprozentig durchgezogen, ist da keinerlei Risiken eingegangen, ist auch nicht das Risiko eingegangen, zu sagen, ich hau dem Masvidal mal aufs Maul, weil der vorher so eine große Fresse hatte. Das hat er auch nicht gemacht, sondern er hat wirklich hier ja den Kampf, ne, so nach dem Motto, ich halte ihn jetzt hier fest, ich gehe kein Risiko ein. Man kann es irgendwo nachvollziehen, aber für uns als Zuschauer ist es natürlich ja langweilig, deprimierend.
Auch die Aussagen, er hat getan, was er tun musste, um zu gewinnen, suggeriert ja schon, jeder kennt dieses Arbeitszeugnis, er war stets bemüht. Ja, das heißt, genau. Man war kacke. Und er hat getan, was er tun musste, klingt wirklich, er hat das Mindeste getan. Er hat nur so viel gemacht, wie er auch machen musste und nicht mehr. Und ja, ich meine, klar, es war zu erwarten, ich habe ja auch gesagt, es wird aussehen wie Woodley gegen Usman und so weiter, aber trotzdem ist es schade. Und das ist auch genau das, was du auch gesagt hast und was ich gesagt habe, es geht einfach darum, dass andere starke Wrestler, auch wenn es jetzt ein Curtis Blaydes ist, ja, Curtis Blaydes nicht das perfekte Beispiel, der hat auch mal teilweise 3 Runden lang nur auf seinem Gegner gelegen, aber ein Khabib, der sucht den Finish, der will den Kampf vorzeitig beenden und der beendet sie auch vorzeitig. Er hat doch McGregor gefinished, er hat Poirier gefinished. Aber warum war es Usman nicht möglich, diesen Fight jetzt zu finishen?
Weil er es nicht wollte, er war nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Weil dann hätte er offener arbeiten müssen, dann hätte er seine Position verändern müssen, dann hätte er arbeiten müssen. Aber sein Kampfstil war ganz deutlich zu erkennen, dass er nur die Situation hat versucht zu verwalten. Er hat nur versucht zu verwalten, hat da mit seinem Kopf gearbeitet, diese Kopfstoßtechnik, die Stampfkicks, aber er hat nicht versucht, wirklich effektiv irgendwelche Takedowns zu machen oder da wirklich voranzukommen. Er hat gesagt, okay, ich halte ihn hier fest, da gehe ich kein Risiko ein, so kriege ich die Zeit rum, irgendwann wird er müde. Das war das Ding, was er gemacht hat. Er war nicht bereit, irgendwelche Risiken einzugehen, da hat er keinen Bock drauf gehabt.
Leichte Schläge im Clinch für die Statistik.
Genau.
Dritte Schulterstrikes. Es waren ja auch teilweise Schulterstrikes, wo es einfach so aussah, als würde er Masvidals Kopf mit seiner Schulter einfach hochschieben.
Ja.
Also, da dachte ich mir auch wirklich, also, ne, man darf Kämpfe langweilig finden, man darf auch sagen, dass der Kampf langweilig war, weil Usman, ja eben, das getan hat, was er tun musste, und das war halt sehr wenig. Er hat sehr wenig gezeigt. Es gab kaum Spannung. Vielleicht wäre ja Masvidal irgendwann durch einen Schulterstrike K.O. gegangen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und wenn die Spannung fehlt, wenn man in der dritten Runde schon weiß, okay, da wird es nicht mehr anders aussehen, ja, dann schaut man sich die letzten 2 Runden an und denkt sich, ja, das war zwar zu erwarten, aber trotzdem schade. Ist wie im Fußball. Wenn eine Mannschaft defensiv spielt, weil sie Unentschieden brauchen und es ihnen reicht oder was weiß ich. Das ist Fußball, ja, das gehört zum Fußball, aber es ist halt nicht immer schöner Fußball und nicht immer macht ein Fußballspiel Spaß. Und deshalb.
Dann sagt man so ja auch, war ein langweiliges Spiel.
Ja, genau.
Keiner war bereit, irgendwelche Risiken einzugehen. Man hat sich halt zufrieden gegeben im Unentschieden. Ne? Ja. Und hier, man kann ja jetzt nicht sagen, dass Usman wirklich Treffer gelandet hat bei Masvidal.
Ja, doch, das schon.
Ja, aber
Masvidal war auch einmal, er war aber auch mal verletzt durch so einen Bodyshot, meine ich, war das. Masvidal hatte da einen Bodyshot kassiert, der hat ihm nicht gut getan, glaube ich. In der zweiten Runde, glaube ich, war das.
Kann ich jetzt nicht widersprechen, habe ich jetzt aber auch nicht genau auf dem
Schirm. Einfach die Szene angucken, wo Masvidal am Käfig im Clinch stand.
Ja, müsste ich halt nochmal anschauen, aber.
Nee, das war ein Witz, weil er die ganze Zeit geklincht am Käfig stand.
Ja, es ist halt dann es ist halt eine undankbare Situation, wenn man körperlich nicht stark genug ist, an den Käfigrand gedrückt wird. Man will sich da lösen, aber man schafft es nicht. Man hat die körperliche Kraft einfach nicht. Und körperlich ist Usman Masvidal überlegen, das hat man deutlich gesehen. Wenn der Usman dich am Ring festhalten will, dann hält er dich da fest. Da kommst du auch nicht weg. Und das hat man halt hier deutlich gesehen. Da war es unheimlich schwer für Masvidal, sich zu lösen. Das ist, glaube ich, auch sehr frustrierend für einen Gegner. Und da ärgert man sich am Ende des Kampfes die Krätze an, Wald. Das hat man auch deutlich bei Masvidal gesehen. Der hat sich schon geärgert.
Ja.
Und klar, dann die letzten beiden Runden, denke ich mal, ist auch ziemlich müde gewesen.
Ja, deshalb. Keiner sagt, dass Usman nicht, keiner sagt, dass Usman schlecht ist oder so.
Gottes aber Willen, nein.
Aber naja, irgendwas ist an dem Spitznamen Usman doch dran. Aber gut, das fand ich total witzig. Als Twitter, ich weiß nicht, ob es in den Twitter-Trends war, aber so viele haben dann Snoozman geschrieben, weil es einfach so ein Spitzname ist wegen to snooze. Mhm. Ne? Kennst du ja die Snooze-Funktion am Handy?
Ja, am Handy.
ja, naja, was soll's, ne? Ich meine, solche das Kämpfe gibt es halt auch, sag ich dir.
Die Kämpfer selber oder auch die Fans fragen sich dann, warum ein Conor so viel Geld verdient oder ein Nate Diaz etc. oder so. Aber da sieht man halt dann wieder die Unterschiede, weil sie halt einfach dem Volk was liefern. Ein Conor, ein Khabib, ein Nate Diaz oder wie sie alle heißen, die suchen halt immer das Ende vom Kampf, den K.O., den Takedown, die Submission, weiß der Teufel was. Die verwalten keine Kämpfe, die sind halt immer bereit, diese Risiken einzugehen. Und dadurch haben sie halt diese Popularität, warum die Leute solche Kämpfer so gerne sehen.
Oh, Moment, ich höre dich gerade nicht. Ich habe wieder. Ah, jetzt höre ich dich wieder.
Aber jemand wie Usman, der natürlich auch ein Spitzenkämpfer ist, der wird natürlich nie diese Legacy, diesen Legendenstatus haben, wie diese Kämpfer, die höhere Risiken eingehen und kämpfen.
Ja. Ja. Gut, Matthias, ich merke. Ja.
Aber ich bin mal gespannt gegen einen Gilbert Burns, der unheimlich stark im Bodenkampf ist. Da bin ich mal gespannt, wie das aussehen würde gegen Usman.
Ja, Burns hat halt auch eine Antwort auf dem Rücken.
Ja.
Und der scheut sich nicht davor, auf den Boden zu gehen. Der hat eine Antwort.
Ich bin echt mal gespannt.
Ja, klar. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das auch mit der aktuellen Episode?
Nee.
Wir haben eine Fight Night.
Am Mittwoch schon wieder.
Ja, mit.
Am Mittwoch und am Samstag.
Ja, weiß ja, wie es ist. Die UFC legt jetzt wieder los.
Ja, brutal. Ja, wir
haben Calvin Kattar versus Dan Ige. Main Event.
Das wird auf alle Fälle ein guter Kampf. Also, das sind schon. Ja. Zwei, die Vollgas geben, da freue ich mich schon drauf.
Oh, aber bezüglich. Wir haben am 19. Juli ja sogar einen Titelfight. Wir haben ja sondern einen Titelfight. Figueiredo versus Benavides.
Ja, da ja Triple C seinen Titel abgegeben hat, haben wir hier zum zweiten Mal die Begegnung, oder?
Ja, diesmal steht der Kampf immer noch auf der Kippe. Aber, ja, mal schauen. Ich meine, Figueiredo hat Benavides ausgenockt im ersten Fight.
Brutal ausgenockt.
Hat den Gürtel nicht gewonnen, weil er sein Gewicht nicht gemacht hat. Und mal schauen, ob Benavides sich da verbessern konnte in der kurzen Zeit. Dürften 2, 3, 4 Monate sein. Seit dem ersten Fight. Und im Main Event haben wir einen Kämpfer, den ich schon lange vermisst habe. Wir haben Calvin Gastelum. Der trifft nämlich auf Jack Hermansson und Kevin Gastelum hatte gegen Darren Till verloren, hatte gegen Adesanya sehr knapp verloren, aber er kann es schaffen, denke ich, trotzdem nochmal zurückzukommen.
Definitiv hat er das Zeug dazu, also wirklich einer und ich glaube, bisher hat keiner so gut gegen Adesanya gekämpft wie er, oder?
Ja, ja.
War sogar knapp dabei, Adesanya K.O. zu schlagen. Also es war wirklich ein mega Kampf zwischen den beiden. Richtig geiler Fight. Da hat man gesehen, was Gastelum halt wirklich drauf hat. Das war schon echt eine Schlacht. Also ein toller Kämpfer, der halt jetzt wieder auf die Siegerspur kommen muss.
Absolut, absolut.
Und Hermansson ist nicht zu unterschätzen, leider. Der tümpelt immer so ein bisschen im Hintergrund rum, ist aber ein gefährlicher Kämpfer für jeden.
Ja, das stimmt. Wobei Hermannsson das letzte Mal gar nicht gut performt hat. Ich meine, das war gegen Cannonier. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Kann ich auch nicht hundertprozentig sagen. Aber auf alle Fälle dann am Samstag zumindest zwei interessante Kämpfe. Ich weiß nicht, was noch auf der Main Card ist.
Ja. Ja, wir haben noch. Ja, wir haben Mark Jacquees. Wir haben. Mal gucken. Ja, wir haben leider keinen. Nee, wir haben leider keinen Andrzej Arlovski. Das wäre
Was? Der
wieder.
macht nicht mit? Das gibt's ja nicht.
Mal gucken, vielleicht macht er auf der anderen Fightcard mit. Nee. Ja, wir haben Jimmy Rivera kämpft. Den gibt's auch noch. Jimmy Rivera gegen Cody Stamann. Jimmy Rivera war auch einer dieser Top-Contender im Flyweight. Nee, Featherweight. Nee, Bantamgewicht. Mensch, im Bantamgewicht war er einer der Top-Contender und hat dann leider verloren gegen Marlon Moraes. Hatte irgendwie eine 20er-Win-Streak und dann wurde er da ganz brutal ausgenockt von Marlon Moraes bei einer Fight Night. Da erinnere ich mich noch gut dran. Ja, mal schauen, was das geben wird.
Ja, keine schlechten Kämpfe. Und bei dem aktuellen Fernsehprogramm will ich ja jetzt nichts sagen, aber da ist man ja wirklich dankbar, dass zweimal die Woche jetzt sogar UFC ist. Ansonsten wüsste ich echt nicht, was ich gucken sollte bei dem Fernsehprogramm. Ich glaube, auch meine ganzen Talkshows, die ich sonst gucke, gehen jetzt in die Sommerpause. Also da wird es echt dünne. Also
Ja.
vielen Dank an die UFC und Wochenende kann man eh keinen Fernsehen mehr schauen. Da freuen wir uns doch.
Ja, dann würde ich sagen, lassen wir euch mit diesen Infos auch in die Woche starten. Und ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Von mir gibt's schon mal ein Tschüss. Und Matthias, das Schlusswort gehört dir.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Sommerzeit, habt vielleicht auch ein bisschen Urlaub, auf den ihr euch freuen könnt. Solltet ihr keinen Urlaub haben oder so einen Heimaturlaub machen, wenige verreisen ja aufgrund der Corona-Situation, dann kann ich euch gerne anbieten, schaut mal auf dem YouTube-Kanal vom Carsten oder bei mir vorbei. Da gibt es eine Menge interessante Videos. Beim Carsten natürlich alles über MMA, Kampfsport, UFC. Und bei mir auf dem Kanal gibt es überwiegend Videos über Kraftsport, Fitnesstraining, gesunde Ernährung, auch ein paar gute Rezepte. Also da könnt ihr die Zeit totschlagen. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich freue mich darauf, wenn möglichst viele von euch uns wieder zuhören. Bis dahin.